solange ich das nicht instant bestellen kann,
ja, kannst ja.
Gucke ich da nicht drauf. Ja, ja, aber ich gucke dann halt in dem Moment drauf, wo ich es instant bestellen kann. Das habe ich auch gemacht.
Also teilweise kannst du die Sachen
und halt hab mich dann ein bisschen gefühlt wie Dr. Emmett Brown, als er gewahr wurde, dass er 1.21 Gigawatt braucht, um den Fluxkompensator zu betreiben. Saß ich dann zu Hause und habe gedacht, 3.800 Euro! Wie zum Teufel erzeugt man so viel Geld? Ja, so, das war meine Erfahrung mit der WWDC dieses Jahr.
Komport 333, Trombi-Woche.
Hallo und herzlich willkommen
zum 333. Komport, den ich am heutigen, jetzt ist mal wieder sonnig, Freitag, dem, was haben wir denn, 17.? Ja doch, Freitag, dem 17. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11.08.
Jawohl, und warm. Und ich habe zu Hause eine Fritzbox, die alle gefühlt 2 Minuten eine neue DSL-Verbindung bastelt und mich deswegen mit Mails bewirft. Aber ja. Und die vergangene Woche habe ich im Krankenhaus verbracht. Warum, wieso, weshalb? Nun ja, der Begriff Trombi wohnt hier in der Überschrift nicht versehentlich. Aber was genau da los war, erzähle ich in Teil 3 am Ende. Das Intro nebenbei ist aus NSFW 51 gekommen, Dr. Emmett Klein. Und braucht keine weitere Erklärung. Denke ich. Aber ja. So, was ihr hier aber wieder auf die Ohren bekommt, ist ansonsten dann die übliche dreiteilige Betrachtungsweise, nämlich mit 2 Teilen Politik, einem Teil Tech, Mafia, Space und Krankheitsmeldungen. Und was ihr jetzt hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört davon, das ist dann Teil 2 Politik, die 2. Hälfte für diese Woche, in der ich wieder wie gewohnt Regierung und Wirtschaft verstaut habe. 18 Grad, sunniger. Naja. Milde Grüße. Die 18 Grad Comfort Level wie 18 könnten aber auch 19 sein, die dann wie 21 windchillen. Und der Wind macht 13 km/h oder 7 aus Southeast. Und das BFFG hat gerade geurteilt, eilmeldet es hier bei mir, dass Bundeswehr im Inland in Terror in Ordnung wäre. Das klingt nach einer Meldung, über die ich mich auch noch geflissentlich echauffieren werde. Sobald ich sie mal im Kontext gelesen habe und nicht nur als Überschrift. So, dann kommen wir aber mal zu Dingen, über die ich mich echauffieren kann, weil ich da mehr als nur Überschriften habe, nämlich der Regierung. Geht los mit dem Brüderendum, weil nämlich der FDP-Fraktionsschwaf Brüderle angesichts der Schuldenkrise in Europa ein Referendum über die politische Zukunft der EU für möglich hält. Er sagte dem Hamburger Abendblock, die Entwicklung werde zeigen, wie stark die EU-Länder zur Aufgabe von Souveränität aufgefordert seien. Man könne an einen Punkt kommen, an dem eine Volksabstimmung über EU-Europa notwendig werde. Bruder Löffel verwies in diesem Zusammenhang auch auf das für September erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Eilanträgen gegen den Euro-Rettungsschirm ESM und den Europäischen Fäkalpakt. Also auf einmal tun die so, als könnte man ja dann doch mal noch eine Runde Demokratur spielen. Dabei ist das doch alles alternativlos, dachte ich. Und das muss man jetzt so machen. Und ihr habt uns doch damals mal gewählt. Und jetzt setzen wir das durch, ob ihr wollt oder nicht. Ja, also, ja. War am Freitag. Am Samstag gab es dann das Medaillenziel. Beziehungsweise eigentlich gab es das schon am Freitag. Deutschland hat sein Medaillenziel nämlich bei dem olympischen Gehampel deutlich verfehlt, weil das Medaillenziel war auch nur mal ebenso das Doppelte von dem, was die deutschen Sportler beim letzten olympischen Gehampel, also olympischen Sommergehampel, erreicht haben. Aber hey, vor allen Dingen Medaillenziel, ne? Nicht irgendwie eine Leistung, die zu erbringen ist, sondern ein, ja, ihr müsst aber so viel besser sein als alle anderen, weil ihr müsst ja die entsprechenden Plätze belegen. Und da sagt mir mal jemand, Motorflugzeug, da sagt mir mal jemand, dass das dann nicht zu Doping anhält. Also die Beweisführung würde ich gerne sehen, inwiefern das dann nicht zu Doping anhalten soll. No, aber hey. Geht aus dem vom Bundesinnenministerium erstmals veröffentlichten Zielvereinbarungen zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund, das sind die, die Leute wegen der Ringe verklagen, und den Fachverbänden hervor. Demnach waren in London unter anderem 28 Goldmedaillen angestrebt, derzeit sind es 10. Die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thiel, sagte in London, möglicherweise müsse die Zielvereinbarung bis 2016 überdacht werden. Ja, nicht möglicherweise. Natürlich muss sie überdacht werden. Wenn die total unreasonable ist, wenn die so unreasonable ist, dass jeder Vollidiot auf den allerersten Blick sehen kann, dass eine Verdopplung der Zahlen ins BES in Bezug auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, wo die Zahlen halt immer weiter runtergingen, weil, ey, nun ja, andere Länder werden auch nicht schlechter. Dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, dass ein, ja, aber ihr müsst alle Goldmedaillen, die es gibt, mitnehmen, nicht ein Ziel ist, was so erreichbar ist. Unrealistisch. Aber ey. Man habe es nicht mit Maschinen, sondern mit Athleten zu tun. Ach, das fällt euch auch schon auf. Anders als in der Wirtschaft könne es keinen zuverlässigen Steuerungsprozess geben, betonte Thiel. Ja, in der Wirtschaft kann es auch keinen zuverlässigen Steuerungsprozess geben. So frei nach dem Motto, ja, aber ihr müsst 10 Milliarden Euro Gewinn machen. Das ist uns egal, dass ihr bisher 1 Million Gewinn gemacht habt. Das lässt sich nicht steuern. So, dann gibt es Zernichtmerkula. Bundesarbeitsministerin Zensursula von den Leyen hat ihre Pläne zur Vermeidung von Altersarmut verteidigt. Ohne Zuschussrente müssten jedes Jahr zigtausende Menschen nach einem Arbeitsleben voller Fleiß zum Sozialamt gehen, weil ihre Rente zum Leben dann nicht reiche, schwafelte sie der Blödzeitung. Ihre Vorschläge seien mit Finanzminister Schäuble durchgerechnet, so von der Leyen. Was der Finanzminister im Haushalt bei der Grundsicherung für Rentner spare, fließe in die Finanzierung der Zuschussrente. Vor allen Dingen dieses Fleiß, also die Aussage, die Zensursula da implizit mit drin hat, ist, ja, aber wer nicht sein ganzes Arbeitsleben durch Vollzeit Maximum verdient hat, der war nicht fleißig. Aha, okay. Ja, da gibt's über 7 Millionen Unterbeschäftigte. Die sind alle nicht fleißig. Nein. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag SLS für Gleichbehandlung. Justizministerin Sabine Leutner-Schnarrenberger machte Druck im Streit um die Ausweitung des Ehegattensplittings auf homosexuelle Paare. In einem Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verlangt sie die steuerliche Gleichstellung eingetragener Lebenspartner noch vor einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Schäuble lehnt eine Ausweitung des Ehegattensplittings auf Homo-Ehen strikt ab, obwohl Karlsruhe zuletzt auch die Benachteiligung Homosexueller bei der Grunderwerbsteuer für verfassungswidrig erklärt hat. Naja, und Merkel hat sich auch hingestellt und hat gesagt, nee, sie will warten, bis es BFFG ihr die Fresse poliert hat. Ja, ich meine, mit der Ansage gibt's jetzt nun wirklich überhaupt keinen Grund, der Frau nicht gründlich mehrfach die Fresse zu polieren. Na? Also ich meine, hallo, die Richtung vom BFFG ist einigermaßen offensichtlich. Na, da gibt's eine ganz klare Ansage. Hier, da, wenn es keinen inhaltlichen Grund gibt, warum man gleich- und verschiedengeschlechtliche Partnerschaften unterscheiden sollte. Und das Gefasel da von dem CSU-Fuzzi von wegen, ja, aber also Gleichgeschlechtliche, die können ja keine Kinder machen. Ja, es gibt Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Ja, aber die haben sie ja bestimmt nicht selbst gemacht. Adoptionsrecht sind sie übrigens nicht gleichgestellt. Die können sie nur irgendwie aus Eigenproduktion mitgebracht haben. Gut, die werden sie wahrscheinlich nicht miteinander eigen produziert haben, weil das biologisch ein bisschen sehr schwierig wäre. Aber, bah. Also, SLS sagt, hey, es gibt hier eine klare Aussage vom BFFG. Wenn wir auch nur ansatzweise sehen können, dann können wir wissen, was als Urteil dabei rauskommen wird. Das ist ein Düsenfliecher. Also SLS sagt klar, hey, lasst uns nicht auf die Verbalklatsche aus Karlsruhe warten. Schäuble sagt, doch, doch. Merkel sagt, doch, doch. Dazu fällt mir dann nur ein, ja, okay. Die zwei Pfeifen wollen dann ernsthaft verprügelt werden. Du, ich mal von mir aus Günther haben. So, am Sonntag gab es den Richtunghofer. Der CSU-Vorsitzende Seehofer will die Bundestagswahl im Herbst 2013 zu einer Volksabstimmung über die Zukunft der Europäischen Union machen. Es gehe um eine Richtungswahl, sagte er der Welt am Sonntag. Die SPD wolle, dass Deutschland die Schulden anderer in Europa übernimmt. CDU und CSU wollten eine Stabilitätsunion. Übrigens, die Schulden anderer übernehmen tut Deutschland bereits. Herr Schwafelhofer. Ah, was ist wohl ESM? Was ist wohl EFSF? Was ist wohl, dass wir blasen Geld in Banken rein? Na, da gibt's so eine Hypo Real Estate. Da ist gerade erst wieder eine Horrormeldung rausgepurzelt. Müsste ich im Wirtschaftsteil hier haben. Kann ja mal gucken. 9:45. Ja, habe ich im Wirtschaftsteil. Na? Euer Spongel. Ihr seid lahmarschig. Bundesverfassungsgericht, Bundeswehr darf im Inland militärische Mittel einsetzen. Dieses Urteil, zumindest in der Kurzzusammenfassung, finde ich nicht gut. Aber ja. Seehofer bekräftigte seine Ablehnung von Eurobonds. Deutschlands Leistungsfähigkeit dürfe nicht überdehnt werden. Der negative Ausblick der Ratingagentur Moody's sei ein erster Warnschuss gewesen. Ein eventuelles Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion nannte Seehofer verkraftbar. Dass sie übrigens mit diesem Geschwalle alle, denen die Märkte nicht gerade dabei helfen, Vertrauen in ihre Hilfsmaßnahmen zu gewinnen, das fällt auch irgendwie den Pfeifen da nicht auf. Na, da stellen sich dann irgendwelche CDU, irgendwelche CSU und irgendwelche FDP-Pfeifen hin und tönen rum, ja, ach, Griechenland aus dem Euro kicken ist kein Problem. Na, ich meine, da müsste man jetzt eigentlich mal glatt nachgucken, wo sind denn jetzt gerade die griechischen Anleihen? Wenn die noch irgendwo bei Privatbanken sind, dann werden die ein ziemlich starkes Interesse daran haben, die Dinger loszuwerden. Und zwar so schnell wie irgend möglich. Aber es würde weder den EU noch die europäische Integration gefährden, sollte der eine oder andere Staat die Währungsunion verlassen. Ich verweise einfach nochmal, weil ich so gerne verweise, auf Rind 97. Da gibt's eine interessante Aussage dazu, was wohl passieren wird, wenn man Griechenland aus dem Euro kickt. Hint, der Knall wird noch größer als alle Knalls, die wir bisher hatten. Und dann werden nämlich plötzlich wieder Banken to fail sein. Und so lange mit Geld aufgeblasen werden müssen, bis sie nicht mehr fehlen. Was eine Weile dauern kann und jede Menge Geld kostet. Aber wir haben's ja. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Auch am Sonntag gab es die Gleichstellwelle, weil die FDP noch in dieser Wahlperiode die steuerliche Gleichstellung von homosexuellen Lebensgemeinschaften mit Ehepaaren erreichen will. Sei im Koalitionsvertrag vereinbart und er wolle, dass das auch so geschehe, sagte Außenminister Guido Westerwelle, der Blöd am Sonntag. Frage, die sich mir dabei aufdrängt, da gab es doch relativ kürzlich erst eine Initiative im Bundestag. Gut, die kam von der Opposition, aber die FDP hat der nicht zugestimmt. Ja, Guido war da gerade aus wichtigen Gründen irgendwie abwesend. Aber die Frage stellt sich ja durchaus. Wenn ihr doch so dafür seid, warum stimmt ihr dann dagegen? Ach, richtig, weil ist ja die böse Opposition. Mit der bösen Opposition darf man ja nicht zusammenarbeiten, wenn man an der großartigen Regierung ist. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn es mal um Themen und nicht um reines Dummes. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nur mit denen da zusammen abstimmen. Geht. Na, wo kämen wir denn dahin? Ja, dann hätten wir vielleicht mal irgendwie Inhaltedemokratie und nicht eine Parteiendemokratie. Ja, das können wir ja nicht wollen, weil darum. Westerwelle, der selbst in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft lebt, sagte zur Begründung, wenn eingetragene Lebenspartnerschaften die gleichen Pflichten haben, dann sollen sie auch faire Rechte haben. Die Ehe werde nicht geschwächt, wenn Homosexuelle nicht länger diskriminiert werden, so Westerwelle. Da hat er ja recht. Ah, die Begründung, ja, aber wir müssen doch die Ehe schützen, wovor? Das ist keine Konkurrenz. Wer auf Leute des gleichen Geschlechts steht, ist eher selten in der Situation, dass er dann auch noch zur Auswahl hat, in eine Ehe einzutreten. Er oder sie. Na, das ist keine Konkurrenz. Wirklich nicht. Man muss da jetzt nicht einen auf Marktwirtschaft spielen. So, auch am Sonntag gab es dann die Praxisschaffforderung. Der Vorstandschef, schon wieder eine neue IP. Der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse Jens Baas fordert die vollständige Abschaffung der Praxisgebühr. Krankenkassen und Gesundheitsfonds stünden derzeit finanziell sehr gut da. Es gebe keinen Grund, den Kranken sinnlos in die Tasche zu greifen, sagte er der Blöd am Sonntag. Außerdem verhindere die Praxisgebühr keine unnötigen Arztbesuche und steuere Patientenströme nicht. Sie ist schlicht ein Ärgernis für Kranke und Ärzte. So, jetzt gibt's die erste Forderung, ja, das ist die zweite Mail, geh weg. Jetzt gibt's die erste Forderung aus einer Krankenkasse, schafft diese fucking Praxisgebühr ab. Wir brauchen sie nicht. So, wer will das Ding jetzt eigentlich noch? Ja, ja, die Kassen, die kein Geld haben, zusammen mit der CDU. Mehr Leute wollen das nicht. Das Ding ist wirklich ein Auslaufmodell, eigentlich will's niemand mehr. Ja, man könnte sich eine relativ einfache Lösung schnitzen, da die, was waren es, 2 Milliarden, die da rausfallen? Könnte man ja mal dem Gesundheitsfonds auf die Nase drücken. Nein. Ja, dann kann Schäuble da nicht sparen, koste es, was es wolle. Ja, aber ob wir jetzt da Steuergelder umverteilen oder ob wir diese bescheuerte Infrastruktur am Leben halten, die ja nur einen Verwaltungsoverhead nach sich zieht, der völlig unnötig ist. Ja, weil vorher, TM, mussten nicht sämtliche Arztpraxen immer noch eine Kasse führen. Mussten diese bescheuerten Quittungsdinger nicht ausgefüllt werden. Na, was jetzt halt passiert ist, dass du kriegst dann demnächst auch einen Brief. Das Krankenhaus rennt mir dann hinterher, will ja noch Geld für die Tage, die ich da war. Ja, völlig unnötig das. Ich meine, okay, die haben SAP. Die haben auch ganz andere Sorgen. Aber ja. So, dann gibt's genau Ohrferkel. Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt eine rasche Ausweitung des Ehegattensplittings auf homosexuelle Paare ab und geht damit auf Konfrontationskurs zur FDP. Im Koalitionsvertrag sei zwar vereinbart, die Benachteiligung für eingetragene Partnerschaften im Steuerrecht abzubauen, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Ehegattensplitting sei aber ein Sonderfall. In dieser Frage erscheine es sinnvoll, die Gerichtsentscheidung in Karlsruhe abzuwarten. Na, was wird Karlsruhe wohl entscheiden, ha? Habt ihr eine Begründung, die über, ja, aber im Grundgesetz steht ja nur was von Ehe und nicht von eingetragenen Partnerschaften. Ja, ach, Überraschung, 49 gab es noch keine eingetragenen Partnerschaften, die sind gerade mal 10 Jahre alt. Naja, 11. Wenn ihr mehr Begründung habt, dann legt ihr doch mal auf den Tisch. Bisher habt ihr nichts auf den Tisch gelegt, was aussieht wie eine Begründung. Irgendwie so ein CSU-Fuzzi, der den Knall nicht gehört hat und was von, ja, aber also Gleichgeschlechtliche, die können ja keine Kinder wollen. Aha, ja, und wenn 2 80-Jährige verheiratet sind miteinander, dann können die wie viele Kinder noch kriegen? So rein biologisch, Herr Vollidiot? Ja, also hier, Merkel will eine Ohrfeige, schlicht und ergreifend. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird jedoch erst 2013 erwartet. Ja Mensch, dann hoffe ich mal, dass Tante Merkel dann auch immer noch ein auf Regierungschefin spielt und sich persönlich in Karlsruhe die Ohrfeigen links, rechts und voll in die Fresse abholt. Meine Fresse, nee. So, am Dienstag habe ich mir hier reingeklebt bei Koppel. Teilerfolg für die Liberalen im Streit zwischen Bundesarbeitsministerin Zens Ursula von den Leyen und der FDP über Beitragssenkung und Zuschussrente zeichnet sich eine Lösung ab. Die beiden Themen werden, wie von der FDP gewünscht, entkoppelt, verlautete aus Kreisen des Arbeitsministeriums. Damit wird die Beitragssenkung von voraussichtlich 19,6 auf 19,0% in einem eigenen Gesetz geregelt. Im Gegenzug sei vereinbart worden, dass die Zuschussrente beim nächsten Koalitionsausschuss Thema sein wird. Wo sie neuester Stand gerade verknotet wird mit der Praxisgebühr. Ihr kriegt das eine nur, wenn ihr auch das andere macht. Huch, also es kommt nichts. Aber ja. So, dann gibt's Schlartig, der Vorsitzende der Mittelstands- und der Wirtschaftsvereinigung der Union. Schlarmann hat Bundeskanzlerin Merkel vorgeworfen, in der Partei keine Grundsatzdebatten über wichtige Themen mehr zuzulassen. Alles in der CDU werde als alternativlos angeboten, kritisierte Schlarmann in der Leipziger Volkszeitung. Die Parteibasis empfange nur noch Anweisungen und für einen potenziellen Nachfolger sei es im System Merkel unmöglich, nach oben zu kommen. Das ist ja nur Absicht. Die Macht in der CDU konzentriere sich auf das Kanzleramt. Sämtliche Minister seien unmittelbar abhängig, meinte Schlarmann. Und den Koalitionspartner FDP lasse man einfach auflaufen. Naja, das ist aber auch zu einfach. Klingt wie ein Hubschrauber irgendwo rechts hinter mir. Er habe erhebliche Zweifel, dass die Union so noch genügend Stimmen bei Wahlen holen könne, fügte Schlarmann hinzu. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt und dazu fällt mir nur ein, ja, endlich mal jemand in der CDU, der sieht, dass diese Alternativlos-Scheiße eben nicht alternativlos ist, sondern dass man dann mal durchaus die Frage in den Raum stellen kann, wie alternativlos ist der Dreck denn? Und vor allen Dingen sollte Merkel irgendwann demnächst mal abgewählt werden. Sieht ja im Moment nicht danach aus, als würde es mit der nächsten Wahl passieren. Also, mal davon abgesehen, dass es im Moment keine nächste Wahl gibt, weil es kein gültiges Bundeswahlgesetz gibt. Aber angenommen, sie kriegen das hin. Naja, der ist irgendwo hinter den Bäumen. Angenommen, sie kriegen das irgendwie hin, da noch ein Wahlgesetz zurechtzuschneidern, was dann nicht bei nächster Gelegenheit wieder vom BFFG kassiert wird. Dann könnte Merkel ja auch wieder weitermachen. Und ich meine, irgendwann kommt aber mal der Punkt, da wird sie dann gewaltsam aus dem Amt entfernt. Ja, wenn wir dafür eine Revolution brauchen. So, auch am Mittwoch habe ich mir hier die Kassenwünsche reingeklebt. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV, lehnt eine Reduzierung der Kassenbeiträge ab. Falls sie jetzt gesenkt würden, drohe leider schnell die nächste Erhöhung, sagte die GKV-Vorstandsvorsitzende Pfeiffer der Ulmer Südwestpresse. Die Ausgaben seien in den vergangenen Jahren um 3,5% jährlich gewachsen und der Bundeszuschuss werde geringer. Frau Pfeiffer wandte sich auch gegen die Abschaffung der Praxisgebühr, da den Kassen dann etwa 2 Milliarden Euro fehlten. Die Lösung dafür ist so einfach wie offensichtlich. Der Bundeszuschuss wird um 2 Milliarden Euro erhöht, die Praxisgebühr wird abgeschafft und von der reduzierten Bürokratie spart das Gesundheitssystem nämlich mehr als 2 Milliarden. Das heißt, man wird wahrscheinlich nicht mal genau 2 Milliarden Erhöhung brauchen, sondern alleine die Abschaffung der Bürokratie wird Kosten sparen helfen. Aber das wollen wir ja nicht, weil das haben wir ja noch nie gemacht. So, dann gibt es ein Länderrent nicht, weil im Koalitionsstreit um die Rente wollen sich die Bundesländer nach Informationen in der Tageszeitung Die Welt gegen Bundesarbeitsministerin von der Leyen stellen. Wie das Blatt berichtet, zeichnet sich eine Zweidrittelmehrheit von SPD-geführten Ländern und großen Koalitionen gegen die geplante Beitragssenkung von 19,6 auf voraussichtlich 19,0% des Bruttolohns ab. Der Sozialminister des Saarlands, Storm, schon wieder eine neue IP. Ich sage, ich muss an dem Splitter rütteln. Wo war ich? Der Sozialminister des Saarlands, Storm, nannte es falsch, jetzt die Rücklagen der Rentenkasse zu leeren. Zumal schon in wenigen Monaten ein Reformpaket beschlossen werden solle, mit dem erhebliche neue Lasten auf die Beitragszahler zukämen. Das Gesetz ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig, was nicht heißt, dass die Bundesländer es abnicken, ausnahmsweise. Na, Zensursula haben sie damals abgenickt, ohne auch nur ein Gegenwort. So, genau. Das dazu kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Da gibt es Steuerhilfsweise. Die deutschen Steuerfahnder haben laut Financial Times Deutschland wichtige Belege dafür, wie Schweizer Banken bei der Steuerhinterziehung helfen. Dem Bericht zufolge helfen sie dabei, das jeweilige Vermögen in Fernost zu verstecken. Belegten die angekauften Daten der Schweizer Großbank UBS, heißt es. Man habe erstmals eine Papierspur nach Singapur. Also genau genommen soll angeblich eine CD angekauft worden sein. Wie man eine Papierspur auf CD findet, zitiert die Zeitung einen Insider aus dem Umfeld des Finanzministeriums in Düsseldorf. Na, also NRW kauft weiterhin Hehlerware und erwartet dann dafür gepampert zu werden. Wozu mir ja noch wieder einfiel Datenhehlerei. Wo sollte Datenhehlerei doch gleich zu einem Straftatbestand werden? Da gab es doch auch ein Bundesland, was da sehr intensiv laut drüber nachdachte. Und das vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Also von daher, es riecht eigenartig. Aber ja, gut, bei den Steuer-CDs, die da irgendwo gekauft werden, da gibt es ja zwei doch sehr verschiedene Lager. Einmal die Leute, die sagen, ja, also wer Steuern hinterzieht, der darf sich halt nicht verstecken können. Da muss dann halt mit allen Mitteln gegen vorgegangen werden. Und ich bin der Meinung, nee, also alle Mittel geht mal gar nicht. Das ist ein Mittel, das ist so offensichtlich illegal, dass das nicht geht. Ja, da kauft ein Land Daten, die nicht legal verkauft worden sein können. Ja, wenn da die Finanzdödel die Lieferanten auch noch dazu anhalten, Daten zu verkaufen, dann fällt das eben in den Straftatbestand der Anstiftung zur Hehlerei. Und das kann ich nicht gutheißen, ehrlich nicht. Also da habe ich moralisch mein Problem mit. Klar, Steuerhinterziehung ist auch nicht moralisch sauber. Die Leute muss man bestrafen, aber die muss man auch auf anderen Wegen finden können. Das kann eigentlich nicht sein, dass... Ups, jetzt habe ich ja auch einen. Es kann nicht sein, dass... ich gehe mich dann gleich mal steinigen. Die Inflation ist übrigens weiterhin bei 1,7%, und zwar den dritten Monat in Folge, unter der Marke von 2% geblieben. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Juli erneut 1,7% höher als im Vorjahresmonat. Niedriger war die Teuerungsrate zuletzt im Herbst 2010. Im Juli waren die Preise für Benzin, Reisen und Nahrungsmittel gestiegen. Ja, und die Benzinpreise sind so heftig gestiegen, dass mir ja irgendwie am Sonntag auf dem Weg ins Krankenhaus der Unterkiefer mal einmal im Taxi runterfiel. Ploink. 1,54 Euro für einen Liter Diesel? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ich kann mich noch daran erinnern, dass es mal unterm Euro war. Und das eine ganze, ganze, ganze lange Weile. Aber also, ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass eigentlich, was wir jetzt ja bräuchten, in Deutschland eine Inflation, im Rest der Eurozone eine Deflation wäre. Was wir jetzt haben, ist genau das Umgekehrte. Das heißt, die Richtung, in der wir uns gerade bewegen, ist genau falsch. Und eine Inflation könnten wir kriegen, indem zum Beispiel die Verbraucher mehr Geld zur Verfügung hätten, indem zum Beispiel Lohn- und Gehaltssteigerungen in massiv durchgesetzt würden. Och nee, nicht schon wieder. Ich sage, Splitter. NRW-CD-Kauffertigung. Der nordrhein-westfälische Finanzminister Walter Borjans hatte den Ankauf von Daten deutscher Bankkunden in der Schweiz verteidigt. 10 Uhr. Wenn in großem Maße gegen Gesetze verstoßen werde, sei es ein normaler Vorgang, diesen Dingen nachzugehen, sagte Walter Borjans im Deutschlandfunk. Daher habe er grünes Licht für den Erwerb der Daten gegeben. Auch die deutsche Steuergewerkschaft, die dummen Pfeifen, verteidigte das Vorgehen. Der Vorsitzende Eigenthaler nannte, sagte den Dortmunder Ruhrnachrichten, dies führe zu Mehreinnahmen. Davon profitiere auch der Bund, weil viele Selbstanzeigen folgten. Wobei zu den Selbstanzeigen dann kürzlich noch aus der FTD raussickerte, die Steuerbehörden akzeptieren die nicht mehr. So frei nach dem Motto, nee, wir haben ihre Daten hier schon. Das ist zu spät. Und weil sie es ja früher, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, noch akzeptiert haben. So frei nach dem Motto, ja, wir haben die Daten zwar, aber wir haben sie nicht fertig ausgewertet. Nach Informationen der Financial Times Deutschland sollen Schweizer Banken Schwarzgeld deutscher Herkunft nach Fernost transferiert haben. Dies würde auf der Steuer-CD gespeicherte Unterlagen belegen. Ja, aber wir hatten hier auch schon irgendwas von Papierspur. Habe ich mir am Freitag reingeklebt. Auch am Freitag weist UBS nämlich rück. Die Schweizer Großbank UBS hat Berichte zurückgewiesen, wonach sie deutschen Kunden helfe, Vermögen in Singapur vor dem Fiskus zu verstecken. Man bietet den Kunden in diesem Geschäft keine Steuerberatung an, sagte ein UBS-Sprecher. Laut Financial Times Deutschland haben die Ermittler in Nordrhein-Westfalen durch den Ankauf... Diese Fritzbox bringt mich noch ins Grab. Vor allem, weil die ja jedes Mal zwei Mails fabriziert. Wo war ich? Laut Financial Times Deutschland haben die Ermittler in Nordrhein-Westfalen durch den Einkauf interner Daten der UBS Belege dafür, wie Schweizer Banken Steuerhinterziehern helfen, Vermögen in Fernost zu verstecken. Und das sagen die, das kann gar nicht sein. Irgendwo ist mir dann auch mal vorbeigeschwappt, dass es dann hieß, und die UBS hat aber geleugnet, dass irgendwie Daten vermisst worden wären. Ja, die kann man ja auch kopieren. Ja, aber wir haben keine Daten. Dann gibt's die Split-PD. In der SPD wird weiter über eine gerechte Förderung von Familien im Steuerrecht debattiert. Das bisherige Ehegattensplitting sei überholt, da es nur die Ehe und nicht Familien mit Kindern fördere, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig im Deutschlandfunk. Das ist ja, hatte ich ja letztes Mal irgendwie so schon gesagt, ja, wenn man denn doch irgendwie Kinder fördern will, warum fördert man dann die Ehe? Es gibt keinen Kausalzusammenhang mehr zwischen Ehe und Kindern. Es gibt Kinder ohne Ehe, es gibt Ehen ohne Kinder. Warum soll man dann die Ehe fördern? Ja, und vor allen Dingen, warum soll man die verschiedengeschlechtliche Ehe von der gleichgeschlechtlichen Homo-Ehe, wie Herr Quotz hat man gehört, oder eingetragene Lebenspartnerschaft irgendwie sinnvoll trennen? Die Begründung sagt das BFFG auch. Also wenn ihr nur auf Artikel, 6 Grundgesetz verweist, das reicht halt nicht. Allerdings dürfe es im Zuge einer Reform auch nicht dazu kommen, dass stattdessen über ein Familiensplitting einseitig Familien mit hohen Einkommen und vielen Kindern profitierten. Frau Schwesig sprach sich für eine Individualbesteuerung und entsprechende Freibeträge aus. Die SPD-Politikerin betonte grundsätzlich, sei eine optimale Förderung von Familien allein über das Steuerrecht nicht möglich. Hinzukommen müssten direkte Leistungen für Kinder, Ganztagskitas sowie ein gerechtes Kindergeld. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es dann die BDK-Wehr, weil die nordrhein-westfälische Landesregierung im Streit um den Ankauf von CDs mit Daten mutmaßlicher deutscher Steuerhinterzieher Rückendeckung vom Bund dämlicher Krimineller, deutscher Kriminalbeamter, erhält. BDK-Chef Schulz sagte in Berlin, dass man gezwungen sei, derartige CDs zu kaufen, sei unschön, aber im Endeffekt nur Notwehr, die sich zudem noch rechne. Er unterstütze daher auch den Kauf weiterer Steuerdaten. Das Vergewaltigungsopfer erschießen musste, das ist zwar unschön, aber ist auch nur Notwehr. Also mit der Begründung ist mal echt ganz dicht an den ganz total dämlichen Begründungen dran. Aber das geht ja mal gar nicht. Ne, buntdämlicher Krimineller. Die fallen ja oder sind in der Vergangenheit des Häufigeren mal durch so eine total irren Argumentation aufgefallen. Von daher, ja, da habe ich ja gleich schon einen Kamm bekommen, als ich gesehen habe. Bundeskanzlerin Merkel wandte sich erneut gegen die artige Käufe. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Kanzlerin poche weiter auf einen Abschluss des Steuerabkommens mit der Schweiz. Wobei ja durchaus nicht ganz unberechtigt die Frage sich stellt, die USA haben ein Steuerabkommen mit der Schweiz, wo sie deutlich mehr an Daten bekommen als Deutschland. Na, Deutschland kriegt anonymisiert irgendwelches Geld. Ob das im tatsächlich dem entspricht, was da an Steuern hinterzogen wurde, ist nicht rausfindbar. Die USA kriegen Listen mit Namen und Beträgen, vermute ich mal. Und Geld. Ja, also, ja. It is 10:05. Jawohl. Dann gibt's Schweizköll. Bundeskanzlerin Angela Merkel pocht trotz wachsender Kritik auf einen Abschluss des Steuerabkommens mit der Schweiz. Dieses Steuerabkommen sei aus Sicht der Kanzlerin und der Bundesregierung der geeignete Weg, um dieses schwierige Thema zufriedenstellend zu lösen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Bundesländer seien gut beraten, zuzustimmen. NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans verteidigte inzwischen den Ankauf. Bla, bla, bla. Bla. Hab ich mir am Montag reingeklebt. Am Dienstag HRE-Nichtwicklung. Die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate kommt auch im zweiten Quartal kaum vom Fleck. Das ist übrigens der Rest von ursprünglich Bad Bank, der Hypo Vereinsbank, der angeblich nicht Bad Bank gewesen sein soll. Ne? Die haben ja ihren schlechten Teil schon ausgegliedert. Das ist ja die FMS Unwertmanagement GmbH und Co. KG, bla. Der Vorsteuergewinn der Deutschen Pfandbriefbank, in der das Kerngeschäft der HRE gebündelt ist, sank deutlich von 68 auf 30 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Vor allem das Neugeschäft lief zwischen April und Juni mit einem Volumen von 700 Millionen Euro verhalten. Dennoch hält die HRE an ihrem ehrgeizigen Ziel fest, in diesem Jahr Neugeschäft in Höhe von 8 Milliarden Euro einzufahren. Der Bund will die PBB auf lange Sicht wieder privatisieren, sofern sich ein Käufer die Bank findet. Da fehlt ein Für. Aber ja, habe ich mir am Dienstag hier reingeklebt. Also selbst der gute Teil der Bad Bank ist nicht gut. Okay, die FMS-Wertmanagement kann man einfach mal komplett in die Tonne treten. Was ja, dafür ist ja genau da. Dann gibt es die Wachstumsbremse. Die deutsche Wirtschaft wächst nämlich langsamer. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3%. Das Wachstum fiel damit zwar etwas stärker aus als von Ökonomen erwartet. Zu Jahresbeginn hatte die Wirtschaft allerdings noch um 0,5% zugelegt. Positive Impulse kamen im zweiten Quartal vom Außenhandel und vom Konsum. Auch in Österreich verlor die Konjunktur an Schwung. Sie wuchs nur noch um 0,2%. In Italien brach das bla bla bla. Ja, wenig überraschend, ne? Merkel stellt sich hin und verlangt von allen Euro-Ländern, sie müssen sparen, koste es, was es wolle. Also in andere Euro-Länder exportieren fällt zumindest schon mal, was staatliche Ausgaben angeht, weg. Weil die dürfen ja nichts mehr ausgeben, sie müssen ja sparen, koste es, was es wolle. Dass es deren Wirtschaft dann auch gerade mal mit Schwung in der Wand versinkt, kann man irgendwie drauf kommen. Oder anders ausgedrückt, ja natürlich sind die Exporte in die Eurozone weggebrochen. Und nein, andere Länder haben auch kein akutes Interesse dran, dann die Mindereinnahmen der deutschen Firmen zu übernehmen. Von daher, die Wirtschaft versinkt genauso in der Wand, weil wir zwingen alle anderen zu sparen. Alle, die uns Geld geben könnten, dürfen kein Geld mehr ausgeben. Also ich meine, das ist eine logische Konsequenz. Wen das jetzt überrascht, also dem hätte ich dann auch günstig einen U-Bahnhof zu verkaufen da hinten. So, dann gibt es einen Splittstreich. Die Arbeitgeber haben sich für die Streichung des Ehegattensplittings zugunsten einer stärkeren Familienförderung ausgesprochen. Verheiratet sein allein sei kein hinreichender Sachverhalt, der eine steuerliche Begünstigung rechtfertige, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeiterverbände, Reinhard Göhner, der Neuen Westfälischen. Er fordert stattdessen einen neuen Familienlastenausgleich, von dem auch Geringverdiener profitieren sollten. Habe ich mir am Mittwoch reingeklickt und klingt erstmal auf den nullten Blick nach einer logischen Forderung. Inwiefern das Ding dann einer intensiveren Betrachtung standhält, sagen wir mal so, es würde mich nicht überraschen, wenn da noch das eine oder andere Osterei drin versteckt wäre. So, dann gibt es übrigens 7,4 Millionen Unterbeschäftigte. Die hegen nämlich in Deutschland den Wunsch nach mehr Arbeit. Dieses bislang ungenutzte Arbeitskräftepotenzial von Menschen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren hat das Statistische Bundesamt nach den Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ermittelt. Zu der Gruppe gehören neben 2,5 Millionen Erwerbslosen auch 2,0 Millionen Teilzeitbeschäftigte und 1,7 Millionen Menschen mit vollen Jobs, die dennoch mehr arbeiten wollen, teilte das Amt in Wiesbaden mit. Aber wir haben Jubelarbeitslosenzahlen von 2, wie viel Millionen? Also 7,4 Millionen Unterbeschäftigte. Das nächste Mal, dass Zensursoller sich hinstellt und einen von, ja, aber wir haben hier unter 3 Millionen Arbeitslosen. Der Arbeitsmarkt ist großartig, faselt. Oder sich irgendwer hinstellt und sagt, ja, aber wir haben hier noch freie Stellen. Dann sage ich mal, ja, ach, hier, da, 7,4 Millionen Unterbeschäftigte. Tut was mit denen. Und ein, nein, die sind aber alle nicht geeignet, ist dann ein bisschen sehr dünn. So, dann von gestern gab es den Harzer-Fering, weil 10 Jahre nach dem Beginn der Harzreformen hat der frühere SPD-Vorsitzende Müntefering die Maßnahmen verteidigt. Insgesamt habe sich die Reform gelohnt, sagte Müntefering im Deutschlandfunk. Dadurch habe es mehr Stabilität und neue Impulse für den Arbeitsmarkt gegeben. Der SPD-Politiker räumte jedoch auch ein, dass manches bei der Umsetzung der Reform nicht gelungen sei. Zudem seien weitere Maßnahmen nötig, etwa die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns oder die stärkere Kontrolle der Leiharbeit. Das größte Problem sei heute die hohe Zahl junger Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ja, ja, Schröder hat sich dann auch noch hingestellt, also der Ex-Kanzler, nicht die Familien... keine Ahnungsministerin. Schröder hat sich dann auch noch hingestellt und hat sich dann auch noch selbst gelobt. Ja, das war ja alles großartig. Und seht euch den Aufschwung an. Ne? Wir haben hier den größten Niedriglohnbereich überhaupt. Wir outcompeten alle anderen Länder. Das ist großartig, das wollen wir so, weil, nein. So. Genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es hier in Teil 2, wie auch in Teil 1, habe ich, nachdem ich ja eine Woche im Krankenhaus war, den Plan einfach mal aus dem Fenster gekickt. Und da habe ich jetzt das Problem gehabt, eigentlich hätte ich ja einen ganz anderen Titel hinkleben wollen, aber uneigentlich bin ich, als ich den hier gehört habe, hatte ich das Problem, dass ich, es muss irgendwie akut staubig geworden sein jedes Mal. Ich weiß auch nicht. Oder irgendjemand in meiner Nähe muss Zwiebeln geschnitten haben. Ja, wie auch immer. Also jedenfalls gibt es von meinem Lieblingsschulchor, dem Public School 22 Chorus, den Titel Kings and Queens, den sie ja zusammen mit 30 Seconds to Mars in der Kirche gesungen haben, wieder auf die Ohren. Weil, nun ja, der hat sich mir einfach aufgedrängt. Er hat gesagt, ich will. Dann habe ich gesagt, okay. Den kann ich nicht mitnehmen. Das geht nicht. Sooner or later würde zwar inhaltlich besser passen. Schon fucking wieder. Ach nee, das ist nur eine IPv6-Adresse. Den kann ich ja nicht weglassen. Das geht nicht. Funktioniert einfach nicht. Und deswegen kriegt ihr den dann auf die Ohren. 7 Minuten 22 ist der lang. Gefolgt von der Radiokommentar zum Korruptionsabkommen. 2 Minuten 51 ist er lang. Den habe ich, glaube ich, von letzten Donnerstag aus deren Podcast geklaut. Irgendwie so. Stammt jedenfalls aus deren Podcast. Und ja, warum haben wir ja eigentlich kein Antikorruptionsabkommen? Wo wir uns doch sonst hinstellen und aufplustern, als wären wir die Chefs von allem. Sind wir nicht. Wir haben ja nicht mal ein Antikorruptionsabkommen. Ja. So, und dann... mal gucken, ob hier alles grün ist. Dann sage ich schon mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf und in die Ohren bekommen zu haben. Für den Fall, dass ihr euch irgendwie noch zu einem Thema mir gegenüber oder der Öffentlichkeit gegenüber ins Benehmen setzen möchtet, seid ihr dazu eingeladen, herzlich das zu tun. Zum Beispiel könntet ihr das tun, indem ihr eine Mail verfasst, die ihr an compiblog@gmail.com adressiert. Ihr könntet auch einen Tweet at Comport adressieren oder einen Kommentar im compiblog.de in den Eintrag zu Comport 333 Teil 2 einstellen. Das ist jetzt schon wieder eine neue Verbindung. Ich hasse dieses dauernde Neusync. Also auf jeden Fall könntet ihr da auch einen Kommentar einstellen oder, was ihr natürlich auch machen könnt, eine Rezension im iTunes Store verfassen. Da ist nämlich in der letzten Woche keiner dazugekommen. Was fast schon schade ist. Aber ja. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Kings and Queens von PS22 zusammen mit 30 Seconds to Mars und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Song in some ways is everything. It says so much about who we are, who all of you are, about our perspective, about us as individuals and us as a band. I'm excited Animal was sad to play for the last time, but this is it. Let them accept it.
See how difficult these people are. Here you go.
So we meet again.
Die Liste der Staaten, die das Abkommen der Vereinten Nationen über die Korruptionsbekämpfung bereits in Kraft gesetzt haben, ist ein für Deutschland peinliches Dokument. Deutschland steht hier mit Ländern wie Saudi-Arabien, Syrien und Myanmar in einer Reihe der wenigen Staaten, in denen das Abkommen noch nicht ratifiziert ist. Für illustre Demokratien wie China, Weißrussland oder Kuba hingegen schien es kein Problem zu sein, den Beitritt zur weltweiten Antikorruptionsallianz schon vor Jahren zu besiegeln. Das illustriert aber auch zugleich, welche rechtliche Qualität das Abkommen hat. Der Text zeugt von dem redlichen Bemühen, weltweit akzeptable Mindeststandards für die Transparenz und Rechtsbindung staatlicher Autorität zu definieren. Es ist aber auch erkennbar, dass der Preis dafür vage Formulierungen und wachsweiche Klauseln waren. Dass es der deutsche Gesetzgeber dennoch bis heute nicht geschafft hat, dieses Abkommen zu ratifizieren, muss jeden Beobachter fassungslos machen. Vollkommen zu Recht prangern auch führende Wirtschaftsvertreter die Entscheidungsunfähigkeit der Politik an. Sie können dabei auf die Anstrengungen verweisen, die deutschen Unternehmen nach den großen Korruptionsskandalen bei Siemens und VW abverlangt wurden. Die Politik muss sich jetzt nachsagen lassen, hinterherzuhinken. Das darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, wie engmaschig das deutsche Strafrecht schon jetzt auch gegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch in Verwaltung und Politik gestrickt ist. Ein ehemaliger Bundespräsident bekommt das seit dem Frühjahr am eigenen Leib zu spüren. Der Streit, der bis heute die Ratifizierung des UN-Antikorruptionsabkommens blockiert, rankt sich um die Unterscheidung von Beamten und Regierungsmitgliedern einerseits und frei gewählten Abgeordneten andererseits. Mit durchaus gewichtigen Gründen kritisieren Unionspolitiker, dass der grobschlächtige Text des UN-Abkommens hier an einer wesentlichen Stelle keine Unterscheidung vornimmt. Beamte und Regierungsmitglieder aber sind strikt an Dienstvorschriften und Weisungen gebunden, der freie Abgeordnete hingegen soll allein seinem Gewissen unterworfen sein. Ein Beamter, der zugleich im Dienst eines Unternehmens oder einer Gewerkschaft steht, macht sich strafbar, ein Abgeordneter dagegen muss lediglich offenlegen, von wem er sich bezahlen lässt. Den Rest muss er mit seinem Gewissen und den Wählern ausmachen. Diese Differenzierung müssen auch Antikorruptionsregeln beachten. Mehrere Gesetzentwürfe der Opposition im Bundestag aber haben Vorschläge formuliert, wie das Prinzip des unabhängigen Mandats mit dem UN-Abkommen in Einklang zu bringen sein könnte. Allein die Koalition hat es nicht zustande gebracht, einen Lösungsvorschlag auf den Weg zu bringen. Ähnlich wie beim Streit um die Umsetzung der verfassungsrechtlichen Gebote für gleichgeschlechtliche Lebenspartner zeigt sich nun, dass Union und FDP auch beim Thema Korruptionsbekämpfung im letzten Jahr der Wahlperiode noch nicht zusammengefunden haben. Die nun angekündigten Versuche, sich auf eine Einigung zu verständigen, kommen zu spät.